Sehr cool. Hey, ein Gott, der nicht lügt. Das ist so cool, dass wir einen Gott haben, dem wir vertrauen können. Das ist für mich so ein Umkehrschluss. Ja, jemand, der nicht lügt, heißt für mich so, okay, ich kann dieser Person vertrauen. Und das ist einfach der Wahnsinn. Ich habe heute auch wieder einen Titel mitgebracht. Und zwar habe ich es genannt, etwas, das Religion nicht kann. Hey, ich gewöhne mich an diese Titel. Ja, etwas, das. Etwas, das Religion nicht kann. Und ich lese nochmal aus Titus 1, Vers 1 und heute und später nochmal ein paar andere Verse aus dem Titusbrief. Aber erstmal Titus 1, Vers 1, und da steht Paulus, Diener Gottes und Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Titus. Ja, also hier schreibt Paulus einen Brief, diesen Titusbrief, an Titus. Mein Dienst als Apostel soll dem Glauben derer zugutekommen, die Gott erwählt hat, und dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird, die Wahrheit, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Und heute ist diese Stelle, Vers 1, eine Grundlage für meine Message. Es geht um diesen Abschnitt, die Wahrheit soll erkannt werden, die uns lehrt, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Also es gibt eine Wahrheit, laut Paulus, die uns dazu bringt, vor Gott so zu leben, wie es ihm gefällt. Ja, eine Wahrheit, die erkannt werden darf und die uns dazu führt, ein Leben zu leben, wie es Gott gefällt. Und das Wort Wahrheit bezieht sich hier ganz speziell, und das meint Paulus auch, auf das Evangelium. Ja, diese Wahrheit, also Wahrheit gleich das Evangelium, die gute Nachricht, darauf bezieht sich dieses Wort Wahrheit. Und wenn wir das Evangelium erkennen, dann bringt sie uns in einen Lebensstil in Ehrfurcht vor Gott, so wie es Gott gefällt, ein Leben zu leben. Und Gottesfurcht, ja, dieses Wort klingt erstmal richtig heftig, okay, aber streckt bitte nicht ab. Gottesfurcht ist kein, ich hab keine Ahnung, wer du bist und hab keine Angst vor diesem Wort. Gottesfurcht ist ein Wort, was wir heute so ein bisschen auspacken dürfen. Und ich hoffe, dass wir am Ende rausgehen und merken, hey, Gottesfurcht ist so ein Hammer Wort für uns, ja, und auch ein Hammer, ja, einfach ein Kennzeichen für uns, die wir Jesus nachfolgen. Und wenn du hier bist und du folgst Jesus noch nicht nach, du kennst Jesus noch gar nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Bleib einfach sitzen und hör zu und frag dich doch einfach, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, komm, sprich zu mir heute Abend. So, Gottesfurcht ist das Kennzeichen eines echten Nachfolgers und ist auch ein Kennzeichen für das Evangelium. Und Paulus spricht das jetzt hier auch vor allem an, in diesem Brief an Titus, weil er wusste, dass solche verschiedenen Irrlehren unterwegs waren auf Kreta. Ja? Also Titus war auf Kreta und Paulus wusste, okay, da kursieren irgendwelche Irrlehren. Und deswegen schreibt hier Paulus so ganz konkret, hey, diese Wahrheit des Evangeliums führt zu einer Gottesfurcht, so wie es Gott gefällt. Also eine Ehrfurcht vor Gott und ein Leben, wie es Gott gefällt. Und er spricht hier halt das Problem an mit den Irrlehren, die da auf Kreta waren. So, Gottes Ziel mit dem Evangelium ist es, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ich hoffe, das hast du schon mal gelesen, gehört, aber ich will es heute mal zusprechen. Gottes Ziel mit dem Evangelium, mit der Wahrheit ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Okay, im Englischen wird hier Gottesfurcht oder in Ehrfurcht vor Gott zu leben mit Godliness beschrieben. Ja? Godliness, Godlike, gottgemäß, wie es Gott gefällt. So können wir Gottesfurcht auch so für uns beschreiben, hey, ein Leben zu leben, Godlike, ja, so wie es Gott gefällt, so wie es Gott möchte. Deswegen, das Wort hat echt eine Power. Und das Spannende ist ja immer, wenn wir sagen, hey, ich bin gerettet worden, ja, also wenn wir als Christen sagen, hey, ich bin gerettet worden von der Sünde, von der Schuld, dann sprechen wir oft immer wovon wir gerettet wurden, ja. Das ist auch okay, das ist auch gut, dass wir davon sprechen, wir wurden von der Schuld befreit, wir wurden von dieser Sklaverei der Sünde befreit, so, ja, so spricht die Bibel auch zu diesem Punkt. Aber wir erwähnen ganz selten, dass wir auch zu jemandem hingerettet wurden. Wir wurden nicht von etwas nur gerettet, sondern wir wurden auch zu jemandem hingerettet, nämlich zu Gott. Also Gott hat uns gerettet, er hat uns für sich selbst gerettet. Das lesen wir gleich nochmal im Titusbrief. Hört sich ein bisschen crazy an. Ja, Gott hat sich für sich selbst oder hat uns für sich selbst gerettet. Das klingt komisch, aber das ist wahr. Gott hat uns nicht nur von etwas gerettet, sondern auch zu sich hin, dass wir ihm gehören. Seid ihr mit mir? Ja, okay. Und das ist ganz entscheidend, dass wir diese Beziehung wissen. So, Rettung heißt nicht nur, okay, ich bin gerettet von etwas, sondern auch ich bin gerettet zu Gott hin. Und Deswegen dürfen wir, oder lädt uns Paulus auch uns heute so ein, hey, lebt ein Leben in der Wahrheit, weil diese Wahrheit wird euch zu einem Leben führen, wie es Gott gefällt. Und nicht indem ich arbeite, indem ich Dinge tue oder indem ich äußerlich einfach abnicke, ja, so ist es und ja, okay, sondern mit einer Gottesfurcht, mit einer Ehrfurcht im Herzen. Das ist ein Riesenunterschied. Also will ich euch heute zeigen, warum das Evangelium in uns, also die Wahrheit in uns, diese Gottesfurcht hervorbringt. Und auch darauf eingehen, was die Religion nicht kann. Oder genau, und warum Religion es nicht kann, diese Gottesfurcht in uns zu bewirken. Also, das Evangelium, das bringt Gottesfurcht hervor. Und wir lesen mal aus Titus 2, 11 bis 14. Also wir gehen jetzt nicht chronologisch durch, aber ich nehme mal diesen Abschnitt mal für die Predigt heute. Titus 2, 11 bis 14. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Da haben wir es nochmal. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit, also die Wiederkunft Jesu. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Hier haben wir das, ja. Gott will uns zu seinem Volk machen. Er hat uns zu sich hingerettet. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Komm mal, das ist eine eigene Predigtreihe eigentlich, was hier Paulus schreibt. Aber meine Frage an euch ist, hey, was bewirkt diese Gottesfurcht? Was bewirkt ein Leben, wie es Gott gefällt? Was würdest du sagen, was bewirkt dieses gottgefällige oder dieses gottesfürchtige Leben in uns? Ist es eine große Willenskraft? Ich will. Ist es mehr Wissen? Ist das die stille Zeit? Ist es vielleicht, dass wir mehr Predigten über die Hölle hören müssen? So, ja, gibt es eine Hölle? Ja, die gibt es ja wirklich. Aber ist es etwas, was uns das irgendwie vor Augen führt? Ja, ich muss gottesfürchtig leben. Ich glaube nicht. Die Antwort von Paulus ist hier, es ist die Gnade Gottes. Okay? Es ist die Gnade Gottes, die das bewirkt. In Vers 12 lesen wir es nochmal. Die Gnade Gottes, also sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Und die Gnade Gottes lenkt unsere Aufmerksamkeit in drei Richtungen. Und jetzt wird es mal praktisch. Ja, die lenkt uns in drei Richtungen. Einmal lenkt sie unsere Aufmerksamkeit nach oben. Ja, lass mal alle nach oben gucken. Ja, sehr gut. Ja, wir schauen, wie es in diesem Vers 13 heißt hier, wir schauen aufwärts auf das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Die Gnade Gottes lenkt unsere Aufmerksamkeit nach hinten, alle mal nach hinten schauen. Ja, wunderbare Person, die da sitzt, ne? Oder eine coole Wand. So nach Vers 14, ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von so einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen. Und die Gnade Gottes lenkt unsere Aufmerksamkeit nach vorne. Dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, Vers 13. Das ist so, wie uns die Gnade Gottes in drei Richtungen fokussiert. Nach oben, nach hinten, nach vorne. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, ja. Die nach oben, nach hinten und nach vorne gerichtete Sicht des Evangeliums wird in uns Gottesfurcht bewirken. Okay, die nach oben, nach hinten und vorne gerichtete Sicht des Evangeliums wird in uns Gottesfurcht bewirken. Und ich fange mal mit dem Punkt nach oben an. Nach oben. Das Evangelium richtet die Anbetung neu aus. Das Evangelium richtet unsere Anbetung neu aus. Hey, oftmals sind Sündenprobleme, wenn wir über Sünde sprechen, ja, das Wort Sünde, Zielverfehlung, dann sind Sündenprobleme oft Anbetungsprobleme. Okay, da ist eigentlich fast ein Gleichheitszeichen. Ja? Sündenprobleme sind oft oder sind fast immer Anbetungsprobleme. Und wir lesen in Römer 1, 23, da sagt Paulus in diesem Brief an die Gemeinde in Rom, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Nochmal. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren gleicht. Also er sagt hier, hey, diese Menschen, die Gott nicht anbeten, die haben quasi die Anbetung vertauscht und haben gesagt, wir beten lieber etwas an, was wir selbst gebaut haben. Ein Götze, ja, eine Statue. Etwas, was wir geschaffen haben. Und die haben diese Anbetung nicht Gott gegeben, sondern haben sie es, wie es hier schreibt, mit einem Bild vertauscht, das dem vergänglichen Menschen gleicht. Und das Wort Herrlichkeit hier ist im Hebräischen das Wort Kabot. Ja? Herrlichkeit heißt Kabot. Und bedeutet Gewicht oder Bedeutung, ja, also Gewicht. Wenn ich Gott anbete, dann bringe ich ihm quasi mein Gewicht, ja, er ist wichtig für mich. Und wir haben vielleicht das Gewicht, das wir Gott in unserem Leben geben sollten, auf etwas anderes in der Schöpfung übertragen. So, wir haben das, was uns wichtig ist, was wir wertvoll finden, haben wir nicht Gott gegeben, sondern etwas anderes in unserem Leben. So wie es hier Paulus halt in diesem einen Vers schreibt. Und das neutestamentliche Wort für Herrlichkeit bedeutet Ansehen, Schönheit, Glanz, Pracht. Da sind ganz viele Begriffe für. Und nimm mal diese beiden Worte zusammen, wie Gewicht und Ansehen, Schönheit und so. Dann haben wir eine ganz schöne Definition. Ja, wir haben Dingen in unserem Leben eine größere Bedeutung und ein größeres Ansehen gegeben als Gott. So, das ist, wo das Evangelium uns neu ausrichten will, unsere Anbetung neu ausrichten. Hey, was betest du in deinem Leben an, ist eigentlich die Frage. Wem oder welchen Dingen gibst du eigentlich dein Gewicht, deine Bedeutung, Ansehen? Und das ist so, was das Evangelium mit uns macht. Das Evangelium, die Wahrheit, will unsere Anbetung neu ausrichten, will unseren Fokus neu auf das richten, wo es eigentlich hingehört. Ja? Unsere Anbetung allein gehört Gott. Und das will die Wahrheit in uns bewirken. So, wenn wir sagen, hey, wir geben diesen anderen Dingen quasi Bedeutung, Ansehen, dann sagen wir so, hey, ich kann ohne Geld, ohne Familie, ohne irgendwie sexuelle Vergnügen, Genussmittel, kann ich nicht glücklich sein. Deswegen gebe ich diesen Dingen so viel Wert, viel mehr Wert sogar als Gott. Ja, und das sind ja alles erstmal keine schlechten Dinge wie Familie und auch Sexualität in der Ehe oder auch Genussmittel, die uns nicht schaden. Ja, sind erstmal nicht schlimm. Ja, aber die Frage ist, wie viel Gewicht bekommen diese Dinge in deinem Leben? Oder hast du das ausgetauscht mit Gott? Und ein christlicher Songwriter schrieb mal in seinem Buch, dass Sünde einfach eine fehlgeleitete Anbetung ist. Er sagt, wir fangen nie an anzubeten, wir werden als Anbeter geboren, wie das Atmen. Wir richten das nur irgendwo hin. Also wenn jeder Mensch, der geboren ist, betet irgendetwas an, ob er jetzt Gott kennt oder nicht. Ja? Auch Nicht-Christen beten irgendetwas an. Ihre Aufmerksamkeit, ihr Wert oder den Wert legen sie auf andere Dinge als Gott dann. Und deswegen ist die Frage, auf was ist deine Anbetung gerichtet? Also jeder betet an, die Frage ist, was oder auch wen? Und vielleicht machen wir uns in unserem Leben auch als Christen irgendeine Liste und sagen, hey, ich muss diese Dinge erreichen. Ja, ich will beruflich einfach durchstarten. Ich will eine Familie haben. Ich will das und das anschaffen für mein Leben. Ja, und das ist alles cool. Und wir machen eine Liste in unserem Leben und dann richten wir unser Leben auch so aus, dass wir das erreichen wollen. Und einmal, Gott, wo bist du eigentlich in meinem Leben? Wo bist du auf der Liste? Ich glaube, auf unserer Liste steht selten, Gott, ich will dir ähnlicher werden. Ja, oftmals haben wir in unserer imaginären Liste, ja, ich will diese Dinge erreichen in meinem Leben, das und das. Und das ist alles okay. Aber wie sehr oder wo steht Gott in der Liste bei uns? Und dann möchte ich uns heute herausfordern und sagen, hey, das Evangelium richtet unsere Anbetung neu aus. Amen. Okay, bin ich zu heftig heute? Okay. Ich brauche ein Handtuch. Okay, Und die Sünde auf der Herzensebene zu ändern. Ja, Gott möchte, dass wir immer auf unserer Herzensebene etwas ändern. Niemals äußerlich. Das ist immer oberflächlich. Gott möchte, dass wir hier unsere Ausrichtung ändern. Und deswegen müssen wir prüfen, wenn wir das hier ändern wollen, müssen wir prüfen, hey, okay, Stefan, was in deinem Leben ist wichtig? Ja, was betest du an? Worin legst du dein Gewicht? Und wenn das nicht hier im Herzen geschieht, sind alle Veränderungen oberflächlich. So, als es wäre so, als wenn ich sage, ich bin nur aus Pflichtbewusstsein mit meiner Frau Sari zusammen und eigentlich wünsche ich mir, mit jemand anderem zusammen zu sein. Genauso wäre es, wenn du einfach nur sagst, okay, ich mache das, weil es christlich ist, aber eigentlich mein Herz ist nicht dabei. Ja, also wir müssen gucken, dass wir auf der Herzensebene uns prüfen und sagen, okay Gott, hey, ich will dich auf Nummer 1 setzen in meinem Leben. Ich will, dass mein Leben sich nach dir ausrichtet. So ist nur das Evangelium richtet unsere Anbetung aus. Denn das Evangelium, die Wahrheit, zeigt uns einen Gott, der besser und herrlicher ist als alles andere, was wir je anbeten können. Okay, habe ich ein Amen? Ja. Das Evangelium, die Wahrheit, zeigt uns einen Gott, der viel besser ist als alles andere, was wir anbeten können. Das Zweite ist, nach hinten, das Evangelium stellt die Dankbarkeit wieder her. Ja, klingt auch ein bisschen strange, aber ich komme darauf zu sprechen. Das Evangelium stellt die Dankbarkeit wieder her. In dem Abschnitt vom Römerbrief, den ich gerade hier vorgelesen habe, da schreibt auch Paulus noch eine weitere Auswirkung der Sünde. Ja, und das lesen wir in Römer 1, 21. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren, ja, auch Anbetung, oder ihm danken. Und das ist spannend, ja, dass Paulus das in einem Satz schreibt, hey, sie wollten ihn nicht verehren und auch nicht danken. Und Undankbarkeit, ja, Undankbarkeit ist auch eine Auswirkung von, dass wir nicht gottgemäß leben. Und das ist, was die Wahrheit, also das Evangelium in uns neu ausrichten will oder auch neu herstellen will. Hey, Dankbarkeit gegenüber Gott. Wenn du undankbar bist, dann raubst du nicht nur jemandem die Ehre, die ihm zusteht, du redest dir auch ein, dass du auch ohne ihn gut zurechtgekommen wärst. Ja? Du sagst nicht nur, hey, wenn du undankbar bist, dann raubst du nicht jemandem nur die Ehre, sondern du sagst auch, hey, ich würde auch ohne dich klarkommen in meinem Leben. Ich brauche mir gar nicht zu bedanken. Wer bist du denn, ja, zum Beispiel? Hey, ich brauche dich nicht in meinem Leben. Wofür soll ich dankbar sein? Was hast du mir schon getan? Und deswegen ist Undankbarkeit auch eine Sache, die das Evangelium, die Wahrheit in uns neu wiederherstellen möchte. Und Undankbarkeit ist sowas wie ein Plagiat, ja. Ein Plagiat ist auf zwei Ebenen schädlich. Du raubst jemand anderem die Anerkennung für seine Worte und du machst anderen und dir selbst vor, dass du mit Ideen auf diesem Niveau daherkommen kannst, okay? Plagiat, Skandale lesen wir immer wieder, also auch vor allem bei VIPs dann oder bei Politiker, da kommt was raus, da haben sie ihre Doktorarbeit, ihre Masterarbeit irgendwo gestohlen und das sind nicht ihre Worte gewesen und so weiter. Ja, wir haben vielleicht mal sowas gehört und wenn du undankbar bist, hast einen ähnlichen Charakter, du raubst eigentlich die Ehre, die Gott gebührt und sagst, Gott, ich bin gar nicht dankbar oder du zeigst es in deinem Leben auch nicht so und du drückst das so aus, dass du Gott nicht dankbar bist. So, wenn wir Gott gegenüber undankbar sind, berauben wir nicht nur Gott der Ehre, die ihm gebührt, sondern wir täuschen uns selbst, indem wir denken, dass wir uns selbst genügen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Leute. Undankbarkeit hat zwei schlimme Auswirkungen. Wir geben Gott nicht die Ehre und wir denken, dass wir alleine klarkommen. Und wir vergessen, dass jeder Atemzug, den wir hier haben, von Gott kommt. Das heißt, wenn du dich fragst, Gott, wofür kann ich dankbar sein, dann kannst du dankbar sein, dass du atmest. Ja? Okay, wir haben vorhin gesungen, 10.000 Gründe gibst du mir dafür, dich zu loben, dich groß zu machen. Hey, wir singen das so schnell, aber hast mal drüber nachgedacht? Jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes für dein Leben. Und deswegen kannst du Gott jede Sekunde danken eigentlich. Die Frage ist, haben wir so einen Lebensstil? Leben wir in der Dankbarkeit? Jeder Segen auf Erden hier ist ein Geschenk, das aus deiner Hand kommt. So, Dankbarkeit ist nicht nur eine Frage der Höflichkeit, sie ist lebensspendend. Ja, sie ist lebensspendend. Ein Mangel an Dankbarkeit führt zu Unabhängigkeit und die zu mehr Sünde führt. Da ist eine Folge sichtbar. Ein Mangel an Dankbarkeit führt zu Unabhängigkeit und das führt auch irgendwann in die Sünde. Also nur das Evangelium stellt unsere Dankbarkeit wieder her. Okay, seid ihr noch da? Ja. Nach vorne, das Evangelium weckt Erwartungen. Das ist cool. Ja, das Evangelium weckt in uns Erwartungen. Im Evangelium sehen wir, welche Zukunft Gott für uns hat. Okay, wir sehen im Evangelium sehen wir, welche Zukunft Gott für dich und für mich hat. Und er legt in uns einen Vorgeschmack, so einen Hunger für das, was in der Zukunft auf uns wartet. Ja, freust du dich auf die Ewigkeit, ist meine Frage. Freust du dich? Ja, ich weiß, es ist immer so ein bisschen, boah, Ewigkeit, ich will ja noch leben und so weiter. Ich will ja auch hier noch mein Leben genießen. Ja, alles cool. Aber meine Frage ist, hey, freust du dich auf die Ewigkeit? Freust du dich, dass irgendwann mal ein Ort da sein wird, wo keine Tränen da sind, wo kein Tod herrscht, wo keine Trauer da ist, wo kein Weinen da ist, wo kein Schmerz da ist, wo keine Sünde da ist? Ja, ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, ja, come on, ich will so einen Ort. Ja, ich will so einen Ort haben. Und natürlich, ich lebe jetzt hier auf der Erde und ich genieße mein Leben mit meiner Family, mit euch, ja, mit der Gemeinde, mit meinen Hobbys, die ich habe, was auch immer. Ja, ich genieße mein Leben. Und ich behaupte mal, dass wenn du dich nach dieser Ewigkeit sehnst, hat das Auswirkungen auf dein Leben heute. Okay? Der Blick auf die Ewigkeit hat nicht nur was damit zu tun, dass wir sagen, okay, irgendwann mal. Nein, wenn du diesen Blick verfolgst, wenn du sagst, ich schaue auf die Ewigkeit, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben jetzt und hier. Es hat Auswirkungen auf dein Leben jetzt und hier, weil du weißt, es ist mein Leben hier ist ein Vorgeschmack. Und Vorgeschmack heißt, du kannst was schmecken, okay? Das heißt, du kannst etwas fühlen, du kannst etwas bewirken. Und Gott kann auch heute noch in deinem Leben Dinge tun, wo du denkst, das ist unglaublich himmlisch, okay? Und deswegen dürfen wir diesen Blick nicht nur sagen, okay, ja, Ewigkeit irgendwann, nein, dein Blick auf die Ewigkeit verändert dann heute. This is living now, Freunde. Ihr seid eine junge Generation, ich zähle mich dazu, okay? This is living now. Wir leben jetzt und hier. Und dieser Blick verändert uns. In 1. Johannes 3, 2 bis 3, da schreibt Johannes, meine lieben Freunde hier in Bielefeld, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes, ja, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Okay? Also hier schreibt Johannes auch so, hey, es ist unvorstellbar, was uns erwartet eigentlich. Aber dieser Blick in uns bewirkt, dass wir auch jetzt schon reinbleiben wollen, dass wir ein Leben möchten, was Gott gefällt. Ja, ein Leben jetzt und hier. Ein Leben, wo wir das Potenzial Gottes für uns nehmen. Ja, der Blick nach vorne richtet unser Leben heute immer wieder auf das aus, wofür ich leben will. Ich will für Gott leben. So Gott, ich sehne mich nach der Ewigkeit und das begeistert mich, heute für dich zu leben. Heute für dich zu leben. Die Ausrichtung nach oben, nach hinten, nach vorne lenken unseren Fokus auf Gott allein. Und das ist ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, wenn wir diese drei Blickrichtungen für unser Leben wahrnehmen und auch das so ausleben. Und im Gegensatz dazu sagt Paulus sinngemäß, dass das Religion kann diese Dinge nicht tun. Ja. Und ich möchte echt nochmal kurz einen Abschnitt lesen aus dem Titusbrief, wo er beschreibt über eine Irrlehre, die er dann auch aufzählt hier, aber wie das quasi auch ein Bild ist für alle anderen Geschichten, die wir so als Irrlehre auch irgendwie abstempeln könnten oder auch für Religion. Und da möchte ich gerne aus Titus 1, 10 bis 16 lesen. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen, okay? Titus 1, 10 bis 16. Und da schreibt Paulus jetzt an Titus, wie gesagt, auf Kreta gibt es nämlich viele Schwätzer und Betrüger, die sich von niemandem etwas sagen lassen. Die meisten von ihnen sind jüdischer Herkunft. Diesen Leuten muss man einen Maulkorb anlegen. Come on, Paulus. Denn sie bringen ganze Familien vom Glauben ab, indem sie verwerfliche Dinge lehren, die niemals gelehrt werden dürften. Und das einzig und allein in der Absicht, sich zu bereichern. Jemand, den die Kreter als Propheten verehren, einer von ihren eigenen Landsleuten hat einmal gesagt, notorische Lügner sind die Kreter, Raubtiere und Faulpelze, die nur an ihren Bauch denken. Dieses Urteil ist leider nur allzu wahr. Deshalb musst du die, die vom richtigen Weg abgekommen sind, ohne falsche Nachsicht zurechtweisen, damit sie zu einem gesunden Glauben zurückfinden. Sie sollen sich nicht mit jüdischen Legenden abgeben und sich nicht von Menschen, die der Wahrheit den Rücken kehren, vorschreiben lassen, was sie als rein anzusehen haben und was nicht. Für die, die selbst rein sind, ist alles rein. Für die hingegen, die sowohl in ihrem Verstand als auch in ihrem Gewissen durch Sünde beschmutzt sind und die vom Glauben nichts wissen wollen, ist nichts rein. Sie behaupten, Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Verabscheuungswürdige Menschen sind sie, die ihm den Gehorsam verweigern und unfähig sind, irgendetwas Gutes zustande zu bringen. Alter Schwede, hat er mal einen Frust rausgelassen, ne? Ich liebe das. Weil es einfach mal Dinge auf den Punkt bringt. Und die jüdische Irrlehre, also hier geht es um eine jüdische Irrlehre oder auch Legenden, dann, die dann dort vorhanden waren, ist natürlich sehr speziell in dem Kontext. Aber heute gibt es ja auch nochmal Dinge, wo wir denken müssen, boah, hey, das ist nicht das Evangelium, ja, das ist nicht die Gnade Gottes. Und heute haben wir auch oder können wir auch mit Irrlehren konfrontiert werden und das auch recht häufig. Religion betont das Einhalten von Regeln statt innerer Veränderung. So hier Paulus schreibt Schwätzer, ja, so bloße Worte. Religion hat oft damit zu tun, dass da einfach Worte gesprochen werden, ganz viele Worte, ja, schwätzerisch, so ganz viel, Hauptsache viel einhalten. Hier auch schreibt er so das Festhalten an jüdischen Ritualen, Geboten, ja, die haben uns vorgeschrieben, wie wir zu leben haben. Und das sagt Paulus hier sinngemäß, hey, Religion betont immer das Einhalten von Regeln statt innerer Veränderung. So Religion benutzt Gott und das einzig und allein in der Absicht, sich zu bereichern, lesen wir ja auch bei Paulus, ja, in Vers 11. Religion benutzt Gott und das einzig und allein in der Absicht, sich zu bereichern. Gott ist Mittel zum Zweck. Religion führt in der Tat zum Gegenteil von Gottesfurcht. Ja. Anstelle von Dankbarkeit erzeugt Religion Stolz. So diejenigen, die sich durch Religion auszeichnen, sagen, hey, seht, was ich geleistet habe, seht, was ich kann, ich habe es geschafft, ich bin the King, ja, und so weiter. Ich bin besser als alles andere. Religion erzeugt Stolz anstelle von Dankbarkeit. So, wenn ich jemanden fragen würde, warum er oder sie in den Himmel kommt und diese Person würde mir irgendwie sagen, hey, und ja, ich habe das und das gemacht, dann würde ich sagen, boah, das ist Stolz, so, ja. Das ist nicht Gnade Gottes, die du hier hast in deinem Leben, das ist Religion. Oder auch, da gibt es auch so einen kleinen bösen Cousin von Stolz, das ist Verzweiflung. Okay? Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwelchen Maßstäben nicht gerecht wirst, sagst du, boah, ich bin so ein schlechter Mensch und ich schaffe das nicht einzuhalten und ich bin schrecklich in der Nachfolge und du bist verzweifelt, ohne Hoffnung, ja, obwohl uns die Bibel ganz viel Hoffnung gibt oder viel Grund zu hoffen. Du sagst so, hey, ich könnte auch eigentlich aufgeben, ich könnte auch einfach weiterhin mich betrinken, in Pornografie schauen, ich könnte auch weiterhin das und das machen, ja, wo du denkst, ich schaffe das sowieso nicht und du bist verzweifelt und das ist ein böser Cousin vom Stolz, so, ja, das ist meine Definition. Und das ist, wo wir auch aufpassen müssen, weil das bewirkt in uns auch keine Dankbarkeit. Anstatt mehr Gottesfurcht zu entwickeln, führen Stolz und auch Verzweiflung in die andere Richtung, weg von Gott und hin zu Sünde. Ja, ich sage nicht, dass wir verzweifelt sein dürfen, aber die Frage ist immer, hey Gott, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht. Dann ist die Frage, wo gehst du damit hin? Ja? Also ich will nicht sagen, dass jede Verzweiflung jetzt irgendwie schlecht ist, aber ich will sagen, wenn du ein Lebensstil führst und dir selbst einredest, ich habe keine Hoffnung mehr, dann wirst du sagen, boah, hey, ich kann dir von einer Hoffnung erzählen, die lebendig ist und die safe ist. Okay? Anstelle einer totalen Hingabe fordert die Religion nur eine teilweise Hingabe. Ja, so als ob Errettung eine Verhandlung wäre. Ja, der ganze Punkt Leistung, ich weiß, das haben wir schon tausendmal gehört vielleicht, ja, ich leiste etwas, um halt gerettet zu werden. Hey, wenn das so wäre, dann würde es ja eine Grenze geben für Errettung. Dann würde ja Gott sagen, okay, du musst so viel erreichen, dann bist du gerettet und dann wäre es ja eine Verhandlung. Und da wäre es kein Geschenk mehr, da wäre es ja einfach nur eine Verhandlung, wo du sagst, okay, du erreichst so viel und das reicht, damit du in den Himmel kommst. Und so ist Gottes Gnade nicht, so ist das Evangelium nicht. Das ist Religion, dass wir durch Leistung versuchen, irgendwie Gott zu gefallen. Und anstatt die Sünde zu hassen, verhandeln wir mit ihr. Vielleicht ist deine Sorge bei Sünde immer irgendwie Strafe zu vermeiden. Ja? Ich will Dinge vermeiden in meinem Leben. Ich will nicht sündigen, weil ich will nicht bestraft werden. Und dann fragt man sich vielleicht manchmal so, hey, wie nah kann ich kommen und trotzdem vielleicht okay sein? Wie nah kann ich kommen und trotzdem in Sicherheit sein? Wie nah kann ich kommen und trotzdem ja noch ein guter Christ sein? So, ja, das ist eine Frage, die wir uns vielleicht stellen können in manchen Bereichen unseres Lebens. Und das ist falsch. Menschen, die Gott lieben, hassen die Sünde, okay? Und ich weiß, dass das nicht hier so, okay, boah, ich bin ja richtig schlecht so. Nein, das soll nicht das bewirken in deinem Leben. Ich sage nur, Menschen, die Gott lieben, hassen die Sünde. Oder zumindest, sie versuchen, von der Sünde fernzukommen und geben ihr Leben immer wieder hin. Gott sagt, ich schaffe das nicht allein, du musst mir helfen. Menschen, die Gott lieben, sie kümmern sich nicht darum, wie nah sie der Sünde kommen können, sondern sie hassen sie so sehr, dass sie sich von ihr fernhalten wollen. Das ist die Haltung, die ich uns wünsche immer wieder, dass wir echt Sünde hassen, weil Sünde schadet dir selbst, schadet deiner Beziehung zu Gott, ja, und auch deinen Mitmenschen kann es Konsequenzen haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, auch zu sagen, hey, ich hasse die Sünde, ich will das nicht. Es ist so wie erst gestern, ja, Sarah und ich wollen schlafen gehen, auf einmal sehe ich eine Spinne und ich sage so, hey, Sarah, nicht gucken, ja, nicht gucken, weil ich weiß, Sarah hasst Spinnen. Okay, nicht hingucken, die ist recht groß, ja. Aber nicht hingucken, sonst hast du noch mehr Angst. Und dann musste ich die Spinne ja einfach auch töten. Und Sari hasst die Spinne und es wäre ja falsch von ihr zu sagen, es wäre auch irgendwie dann nicht ihre Motivation zu sagen, boah, okay, wie nah kann ich der Spinne kommen, damit ich noch in Ordnung bin, ja. Das ist ja nicht ihre Intention gewesen. Sie meinte, hey, ich will die Spinne nicht haben in meinem Leben. Ich hasse die. Ich hasse diese Viecher. So, deswegen können wir so eine Haltung auch entwickeln für unser Leben gegenüber Sünde. Hey, ich will der Sünde nicht zu nahe kommen. Ich will die Sünde hassen, weil sie mir nicht gut tut, ja. Genau. Und mein letzter Punkt ist, Religion hält dich auf Trab. Ja, Rituale, Gebote, Worte, darauf möchte ich noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Religion sagt immer wieder, du sollst nicht mit deinem Freund schlafen, mit deiner Freundin sollst jeden Tag in der Bibel lesen, du sollst dich nicht betrinken, du sollst von deinen Freunden ein gutes Zeugnis ablegen, ja, also sollst Gott von Jesus erzählen, du sollst nicht die Fassung verlieren. Und Religion sagt immer, du sollst nicht, und hier sind die Regeln, und hier ist das, was du einhalten musst, und so weiter. Das macht Religion sehr gerne. Und für jemanden, der irgendwo in einem Bereich von diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, struggelt, und sagt, ich hab da echt Schwierigkeiten, boah, ich bin unterwegs mit meinem Leben. Für diese Person ist das keine gute Nachricht, wenn sie immer hören, hey, du sollst nicht, hey, aber ich bin unterwegs, ich muss lernen, ich bin auch ein Mensch, und so weiter. Und Religion ist immer draufhauen und hier, Gebote und so weiter. Aber das Evangelium sagt nicht, du sollst nicht, sondern du musst nicht. Und das ist ein feiner Unterschied. Du musst dich nicht betrinken, denn Jesus bietet dir eine bessere Zuflucht als Alkohol. Ja? Du musst dich nicht betrinken. Du musst nicht die Beherrschung verlieren, denn Gott hat die Situation unter Kontrolle. Du musst dich nicht dem Geld hingeben, denn Gott ist ein besserer Schatz. Okay, sehr poetisch, ja. Aber merkt ihr den Unterschied, wo wir in eine Freiheit hineinkommen, wo Gott nicht sagt, hey, du sollst nicht und wehe und so weiter. Ja, Gott hat einen Maßstab, aber er lädt uns immer ein, hey, du musst das nicht tun, weil ich habe was viel Besseres für dich. Okay? Und das ist ja, wie wir auch mit Gottes Regeln umgehen dürfen, Gottes Geboten umgehen dürfen. Das ist ein Maßstab. Er will das Beste für uns. Dahinter steht Gnade. Und deswegen sagt das Evangelium immer, hey, du musst das nicht tun, weil Gott was viel Besseres für dich hat. Du musst nicht die Bibel lesen, aber du darfst sie lesen, weil wenn du im Glauben wachsen willst, dann fang an, die Bibel zu lesen. Ja? Du musst nicht die Bibel lesen, aber du darfst sie lesen. Und hier ist kein Befehl so, hey, und jetzt komm. Und ich weiß, ich habe in den letzten Wochen darüber gesprochen, hey, lass uns in den Prioritäten legen, in unseren Tagen. Ja, lass uns da Prioritäten setzen, auch im Bibel lesen. Und Das ist immer ein Gleichgewicht. Wir müssen immer beides in Betracht sehen. Ja? Einmal so gute Gewohnheiten, aber auch die Gnade Gottes, ja, die uns in eine Freiheit führt. Dass wir nicht Dinge abarbeiten müssen sondern, oder sollen, sondern dass wir in eine Freiheit kommen und erleben, wie Gott uns so sehr liebt. So, ich will dir sagen, das Evangelium ist kein guter Vorschlag, es ist eine gute Nachricht für dich. Ja? Es ist nicht nur so, hey, Evangelium, die Wahrheit Gottes, ist nett für dich, musst du aber nicht einhalten. Ich will sagen, das Evangelium ist eine gute Nachricht für dein Leben. Und das Evangelium ändert alles. Ja? Die Freundlichkeit Gottes, sagt Paulus, führt uns zu wahrer Umkehr, indem sie die Anbetung neu belebt, die Dankbarkeit wiederherstellt und die Erwartung in dir weckt. Und Christ zu sein, ist nicht das Umschlagen eines neuen Blattes, so ja, und mein nächstes Kapitel in meinem Leben. Nein, Christ sein ist die Kraft eines neuen Lebens. Ja, es ist nicht nur einfach so nett, oh, jetzt habe ich einen Teil meines Lebens, ist jetzt der Glaube. Nein, nein, Christ sein, Christ zu sein, heißt, dass du eine Kraft bekommen hast für ein neues Leben. Dass dir ein neues Leben geschenkt wurde. Nicht nur ein Vorsatz, besser zu leben, sondern eine Auferstehung zum Leben. Hey, du warst, ich war, wir waren tot, ja, wir waren nicht lebendig, geistig gesprochen. Aber wir wurden lebendig gemacht durch Jesus, durch seinen Tod und durch den Heiligen Geist, der es in uns bewirkt. Und deswegen fordert Paulus auch Titus damals auf, so hey, guck, dass du dich nicht mit Irrlehren, mit religiösen Dingen beschäftigst. Achte darauf, dass du dich nicht mit diesen Leuten abgibst, nicht mit diesen Lehren, sondern prüfe es und weise zurecht und halte dich fern davon, sagt er. Und deswegen will ich uns diese Frage stellen, was betonen die Lehrer, Prediger, die Podcasts, die Autoren, denen du zuhörst? Betonen diese Menschen, wo du Lehre herbekommst, die Gnade Gottes und die Kraft des neuen Lebens oder eine Liste von Dingen, die du tun sollst? Das ist mal eine ganz praktische Frage. Ja, jeder von uns hört irgendwelche Podcasts, Nachrichten, whatever, Predigten. Und die Frage ist, hey, lass uns auch da prüfen, hey, was höre ich hier mir eigentlich an? Ja, ist da das Evangelium und die Gnade Gottes im Mittelpunkt oder etwas anderes? Und die Band kann gerne nach vorne kommen. Und wir alle haben vielleicht irgendwie Prägungen, Traditionen, von denen wir, die wir mitbekommen haben oder von denen wir geprägt wurden von irgendwelchen, vielleicht Eltern, von auch Gemeinden, von, weiß nicht, Leiter, whatever. Wir alle wurden irgendwie geprägt und haben eine Tradition vielleicht in unserem Glaubensleben. Und da ist es auch wichtig, dass wir das auch überprüfen. Hey, was bringe ich eigentlich mit meinem Glaubensleben? Wie wurde ich eigentlich geprägt? Und das dürfen wir auch mal wieder draufschauen und sagen, hey, wurde ich geprägt, einfach Dinge abzuarbeiten? Ist meine Beziehung echt lebendig oder ist das eher so ein, boah, ja, ich bin christlich aufgewachsen und ich musste halt Dinge tun und ich sollte immer mitkommen und so weiter, ja. Ist das eine Prägung, die dich auch heute noch prägt? Dann würde ich dir sagen, hey, schau mal drauf und empfange die Gnade Gottes ganz neu in deinem Leben. Oder vielleicht ist es eine Prägung auch irgendwie, ja, erst in der Zukunft werde ich mein Potenzial entdecken und dann werde ich richtig Vollgas geben, aber jetzt bin ich auf dem Weg. Hey, das ist auch eine falsche Prägung. Ich würde sagen, hey, lebe dein Leben heute, ja, und lass dich von Gott heute auch beschenken. Eine Prägung kann auch sein, erst wenn der Heilige Geist mich so richtig erfüllt und mich befähigt, mir Geistesgaben schenkt, dann bin ich ready, so. Ja, alles cool, danach soll man bestreben. Aber auch heute, will ich dir sagen, du darfst dein Leben heute schon leben. Mit Gott. Oder eine Prägung ist auch, erst wenn ich irgendwie eine Bibelschule besuche oder erst wenn ich mehr wisse über die Bibel, so weiter, dann, ja. Oder auch Aktionismus, Hauptsache viel tun. Hey, diese Dinge sind alle irgendwie wunderbar bis zu einem gewissen Maß, ja, aber wo ist die Gnade Gottes in deinem Leben, die dich befähigt, die dich neu ausrichtet, deine Anbetung neu ausrichtet, deine Dankbarkeit wiederherstellt und die Erwartung in deinem Leben weckt? Wo ist diese Gnade Gottes? So, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Und ich würde sagen, hey, dass der Feind, also Satan, der Feind, der liebt es, Religion zu fördern in unserem Leben. Ja? Er liebt es, wenn wir Dinge einfach nur tun, aber nicht unser Herz dabei ist. Er liebt das. Er liebt es, wenn wir Gott nicht von Herzen lieben und wenn wir Gott nicht vertrauen, sondern wir machen einfach nur Dinge, weil ja, wir so geprägt wurden. Und ich will uns heute einfach herausfordern, dass wir auf unser Leben schauen und sagen, hey, wo bin ich falsch geprägt? Oder wo muss ich vielleicht mich neu ausrichten? Ist es mein Blick nach oben? Ist es mein Blick nach hinten? Ist es mein Blick nach vorne? Wo hat Gott dich heute berührt und sagt, hey, ja, krass, das stimmt, ich bin so undankbar gewesen. Ich habe so viel auf meine Schulter geklopft oder ich hab was anderes in meinem Leben angebetet oder ich habe keine Hoffnung irgendwie auf die Zukunft und irgendwie auch heute im Alltag spüre ich keine Lebensfreude. So, wo stehst du? Und wo möchte Gott dich ganz neu heute berühren? Die Wahrheit Gottes will dich neu ausrichten. Ich möchte mit euch diese Fragen durchgehen. Also einen Ehrlichkeitscheck habe ich mal genannt, ja. Hast du den Blick nach oben? Hast du den Blick nach oben in deinem Leben? Gibst du Gott dieses Gewicht? Ja? Ist er die Nummer eins in deinem Leben? Hast du den Blick nach hinten? Bist du dankbar für Gottes Wirken in deinem Leben? Für deine Errettung? Für alles, was du hast? Oder klopfst du dir halt selbst auf die Schulter? Hast du den Blick nach vorne? Lebst du in der Erwartung, dass das Beste noch kommt? Und motiviert es dich, heute für ihn zu leben und dein Leben hinzugeben? Einfach mal so drei Fragen und wo du ehrlich checken kannst, hey, okay, wo ist mein Blick? Wo ist eine Verzerrung da? Wo habe ich vielleicht Dinge vernachlässigt? Und ich möchte kurz, dass wir 20 Sekunden kurz einmal innehalten und du das dir fragen kannst, so einen Ehrlichkeitscheck mit dir immer machen kannst. So lasst uns gerade unsere Augen schließen und diese Fragen durchgehen. Im Inneren, im Herzen. Ich will dich heute echt herausfordern und dich fragen, wenn du hier bist und sagst, hey, ja, ich will, dass die Wahrheit Gottes mich neu ausrichtet an irgendeinen Punkt in meinem Leben, dann sei einfach so mutig, dass du kurz deine Hand hebst, dass ich von dir vorne für dich beten kann. Wo du sagst, hey Gott, hier stehe ich jetzt und ich will, dass du mich da neu ausrichtest mit deiner Wahrheit. So, wenn du hier bist, du dich betrifft hast, dann heb doch kurz deine Hand, damit ich das hier sehe und von hier vorne beten kann für dich. Come on. So gut, ja. Hey, es ist keine Scham, es ist nicht schlimm. Danke, dass du deine Hand gehoben hast. Wie gesagt, Gebetspunkt ist gleich auch geöffnet. Und ich möchte beten. Und wenn du sagst, hey, ich habe mich nicht getraut, ist nicht so schlimm, ja, Gott sieht dein Herz, aber dann sprich doch dieses Gebet auch oder sprich dein Gebet auch in deinem Herzen. Danke, Jesus, dass du mit deiner Gnade hier bist und dass du uns befreit hast, Gott, von Müssen und von Regeln, die wir einhalten müssen, sondern dass du uns in ein neues Leben, Gott, ein neues Leben geschenkt hast, wo wir in Freiheit leben und wo du uns einlädst, in der Beziehung zu leben, wo wir anfangen dürfen, dich kennenzulernen, wo wir erleben dürfen, dass wir, Gott, dich lieben und dass wir gerne, Gott, für dich leben, dass wir gerne auch in deinen Maßstäben, in deinen Rahmen so leben. Nicht aus Pflichtbewusstsein, Gott, sondern aus Liebe zu dir, Herr, weil du uns zuerst geliebt hast. Gott, ich bete, dass jeder Einzelne, der sich hier gerade gemeldet hat, dass du ihn gerade jetzt begegnest, Herr, an dem Punkt, wo er steht, wo er sagt, hey, Gott, ich brauche eine neue Ausrichtung in meinem Leben, ich brauche einfach vielleicht eine Umkehr auch, Gott, zu dir hin. Ich war auf falschem Weg unterwegs. Ich habe vielleicht Dinge angebetet, die waren wichtiger als du, Herr. Und Gott, ich bete, dass du gerade auch Menschen begegnest, die gerade sagen, hey Gott, ich will meine Anbetung neu auf dich ausrichten. Gott, ich bete, dass du Menschen begegnest, die sagen, ich will dankbar werden, ich will Dankbarkeit leben, ich will nicht undankbar unterwegs sein, ich will in dem Wissen leben und auch in dieser Haltung leben, dass Gott, du der bist, der mir all das Gute gibt. Und Gott, ich bete, dass du gerade jetzt auch diese Menschen berührst, die Herzen berührst, dass die Dankbarkeit entsteht, Gott, dass Dankbarkeit kultiviert wird und dass wir anfangen, mehr Danke zu sagen, auch dir gegenüber, Gott. Jeder Atemzug, Gott, ist ein Geschenk von dir. Gott, ich bete auch, dass du den Leuten begegnest, die sagen, hey, ich habe kaum Hoffnung irgendwie. Ich lebe irgendwie meinen Tag, mein Leben, aber irgendwie ist deine Freude verloren gegangen. Gott, ich bete, dass du gerade jetzt Hoffnung wächst, Gott, Erwartung wächst auf das, was da kommen wird, auf das Schönste, mit dir zusammen zu sein. Aber Gott, bis dahin, Gott, möchte ich bitten, dass du in diesen Herzen einfach etwas entstehen lässt, Gott, eine Leidenschaft für dich zu leben, Gott, auch heute, im Hier und Jetzt. Gott, weil du es liebst, Gott, uns auch jetzt schon zu begegnen, weil du es liebst, uns auch heute Abend zu begegnen, Gott. Du liebst es, Gott, uns einfach, ja, uns nah zu sein. Es ist so ein Geschenk und dafür danke ich dir. Yes, Amen.